Die Radio Wissen. Update.
Dass man damit jetzt nicht sehr beliebt wird, das zeigen mir meine Facebook-Einträge, die von köpft ihn bis, das ist noch die mildere Formulierung, was anderes geht. Aber das ist so, wenn man sich in Deutschland mit Autofahren anlegt, dann hat man nie viel Vergnügen.
Thorsten Albig, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, zu den Reaktionen zu seinem Vorschlag, die deutschen Autofahrer stärker zur Kasse zu bitten. Er will, dass mit dem Geld die Straßen saniert werden. Kritik kam dazu aber nicht nur von Autofahrern, sondern auch aus der Politik. Das ist eines unserer Themen im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Thorsten Albig, SPD, hat am Wochenende in einem Interview vorgeschlagen, einen Reparaturfonds Deutschland einzurichten, damit Straßen saniert werden können. Jeder Autofahrer soll pro Jahr 100 Euro extra bezahlen, zusätzlich zur Kfz- und Mineralölsteuer. Trotz des Shitstorms in den sozialen Medien hat Albig seinen Vorschlag heute noch einmal verteidigt.
Wir können noch heute die Augen verschließen und sagen, Gott, oh Gott, darfst du nicht sagen, weil dann mag dich die Journalie nicht oder die Umfrage wird schlecht. Ja, dann passiert eben, dass der Verfall der Infrastruktur weitergeht. Konfuzius hat mal gesagt, du kannst den Hahn zwar einsperren, aber die Sonne geht trotzdem jeden Tag weiter auf.
Für seine Idee der Schlaglochsteuer, wie sie schon genannt wird, wird Albig über alle Parteien hinweg kritisiert, auch aus der eigenen. SPD-Chef Sigmar Gabriel, der gerade in China ist, formulierte es noch etwas zurückhaltend.
Ich kommentiere Innenpolitik nicht im Ausland. Wenn Sie fragen, ob das Politik der Bundesregierung ist, dann lautet die Antwort, im Koalitionsvertrag findet sich dazu nichts.
Deutlicher wurde der Verkehrsexperte der CDU, Dirk Fischer. Er vermutet hinter dem Vorstoß Populismus und rechnete im Deutschlandfunk vor.
Zunächst einmal muss man sagen, dass der Bund aus dem Kfz-Bereich Einnahmen von 54 Milliarden generiert, von denen etwa 10% in den Straßenbauhaushalt zurückfließen. Das heißt also, jede Formulierung, die so tut oder unterstellt, dass die Autofahrer endlich mal für den Straßenbau und Unterhalt bezahlen müssen, ist eine ziemliche Zumutung.
Auch die Opposition ist gegen die Idee, selbst die Grünen, die ja eher dem Bus- und Bahnverkehr nahestehen als Autos. Fraktionschef Anton Hofreiter sagte in einem Interview, dass mit einer solchen Abgabe Autofahrer doppelt abkassiert würden. Und die Linke hat der Großen Koalition indirekt Wahlbetrug vorgeworfen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Der Vorschlag von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Thorsten Albig, für die Sanierung der Straßen eine Sonderabgabe von jedem Autofahrer zu erheben, sorgt in den Social Media für Diskussionen. Will Herde findet, es ist eine Schande, wie die Autofahrer gemolken werden, ohne dass man ihnen dafür Vernünftiges bietet. Sebastian Nerz twittert, statt ständig neue Steuern, lieber schauen, wo man Geld verschwendet und wo neue Straßen wirklich Prio vor Sanierung haben. Iggy Rock kann Thorsten Albig verstehen. Im Prinzip hat Albig vollkommen recht, das weiß jeder Autofahrer in unserem Land. Ob man die Probleme unseres Straßennetzes allerdings mit einer Sonderabgabe finanziert oder andere Lösungen sucht, sollte offen diskutiert werden. Fritz Biernot postet auf Facebook, meine Sonderabgabe sind 300 Euro Kfz-Steuern im Jahr. Wenn die da landen, wo sie hin sollen und nicht zum Stopfen anderer Löcher verwendet werden, müssten die Straßen glatt wie ein Babypopo sein und super ausgebaut. Juham twittert, warum nicht einfach generell die Steuer wieder angemessen erhöhen, inklusive der Kapitalertragssteuer? Und Markus Wandrack postet auf Facebook, auch die Nicht-Autofahrer tragen zu den Straßenschäden bei. Auch deren Waren werden über Straßen transportiert und sie zahlen bislang noch nichts dafür.
Was sonst noch wichtig war?
We, the United States, stand with you and all the Ukrainian people. And I'll say at the top, we do not recognize.
US-Vizepräsident Joe Biden bei einer Pressekonferenz während seines Besuchs heute in Kiew. Er versichert der Übergangsregierung, dass die USA auf ihrer Seite steht und Washington die Aktionen Russlands nicht anerkennt. Biden ist der ranghöchste US-Politiker, der das Land seit Ausbruch der Krise besucht. Im Gepäck hat der US-Vizepräsident aber nicht nur warme Worte. Horst Kläuser mit den Einzelheiten.
50 Millionen US-Dollar für bis zu 2000 Wahlbeobachter und organisatorische Hilfe wollen die USA der Ukraine zur Verfügung stellen, um die Präsidentschaftswahlen am 25. Mai erfolgreich durchführen zu können. US-Vizepräsident Joe Biden nannte die Wahl die wichtigste in der Geschichte der Ukraine. Man will dem Land aber auch bei der Energieversorgung und vor allem bei der Bekämpfung der grassierenden Korruption helfen, die der US-Politiker als das Krebsgeschwür der Gesellschaft bezeichnete. Für 8 Millionen Dollar wollen die USA Militärgüter wie Fahrzeuge und Funkgeräte bereitstellen, aber ausdrücklich keine Waffen. Amerika, so versprach Biden in Kiew, werde an der Seite der Ukraine stehen, solange diese den Weg der Demokratisierung fortsetze. Dazu müsse eine rechtsstaatliche Ordnung und freie Medien garantiert werden. An Russland gewandt betonte der ranghöchste US-Politiker, der in der Krise die Ukraine besuchte, man werde die Besetzung der Krim niemals anerkennen.
Die US-Regierung hat außerdem neue Vorwürfe gegen Russland erhoben. Sie präsentierte Fotos, die angeblich beweisen, dass unter den Separatisten in der Ostukraine auch russische Soldaten sind. Auf den Fotos sind Männer in Uniformen russischer Spezialeinheiten zu sehen, unter anderem beim Georgien-Konflikt 2008. Offenbar dieselben Männer tauchen dann auf aktuellen Bildern auf, beim Besetzen von Gebäuden in der Ostukraine. Russland weist den Vorwurf zurück, getarnte Soldaten in die Ukraine geschleust zu haben.
Die Höhe der Wellen ist auf einen halben Meter zurückgegangen. Die Strömung hat nachgelassen. Die Bedingungen, unter denen wir suchen, sind gut.
Die Bedingungen bei der Suche nach Opfern des Fährunglücks in Südkorea sind offenbar leichter geworden. Inzwischen haben Taucher mehr als 100 Leichen im Wasser und im Wrack des gesunkenen Schiffs gefunden. Es werden immer noch fast 200 Menschen vermisst. Die Rettungsmannschaften haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben.
Das Wichtigste ist, aufsteigende Blasen zu finden. Da könnten noch Überlebende stecken. Ich glaube daran, und diese Blasen müssten sich finden lassen. Dann erst kommt die Suche nach den Leichen. Ich glaube, es gibt wirklich noch Hoffnung.
Am Wochenende sind eine Reihe von Besatzungsmitgliedern festgenommen worden, darunter auch der Kapitän des Schiffes. Ihnen wird vorgeworfen, die Passagiere nicht geschützt und die Fähre zu früh verlassen zu haben. Das Schiff ist vor knapp einer Woche auf dem Weg zu einer Ferieninsel gesunken. An Bord waren mehr als 480 Menschen. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bis jetzt noch nicht klar. Die für Juni geplante Präsidentschaftswahl in Syrien stößt bei vielen auf Kritik. Von der UNO heißt es, eine solche Wahl könne nicht mitten in einem gewaltsamen Konflikt stattfinden. Zu einem Zeitpunkt, da viele Menschen auf der Flucht seien. Die Europäische Union und die USA sehen das ähnlich. Sie nennen die Pläne eine Parodie der Demokratie. In den von den Rebellen kontrollierten Gebieten dürfte die Wahl unmöglich sein. Die syrische Führung hatte gestern angekündigt, dass sie am 3. Juni Wahlen abhalten will. Seit 3 Jahren herrscht in dem Land ein Bürgerkrieg. Mehr als 100.000 Menschen sind in dem Konflikt schon getötet worden. Mehr als 9 Millionen sind auf der Flucht. Eine Gruppe von Radsportlern zieht im Peloton vorbei. Der frühere Mentor von Radprofi Lance Armstrong, Teamchef Johann Breunell, wird hier demnächst nicht mehr als Manager stehen. Er wurde von einem amerikanischen Schiedsgericht für 10 Jahre gesperrt. Die Richter begründeten das Urteil damit, dass Breunell an der Spitze der Dopingaktivitäten im US Postal und Discovery Channel Team gestanden habe. Breunell will das Urteil vor dem Internationalen Sportsgerichtshof CAS anfechten.
Was noch wichtig wird.
Das Parlament im Libanon wählt morgen einen neuen Präsidenten. Die 6-jährige Amtszeit von Staatsoberhaupt Michel Suleiman endet am 25. Mai. Bisher brauchte es immer mehrere Wahlgänge, bis ein neuer Präsident feststand.
Und sonst in der Welt?
Viele Lehrer in Indien benachteiligen Kinder aus sozialen Randgruppen. Das sagt eine neue Studie der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Für die Untersuchung wurden 85 Schülerinnen und Schüler nach ihren persönlichen Erfahrungen befragt. Gerade Schüler ethnischer oder religiöser Randgruppen werden der Studie zufolge von Lehrern gezielt benachteiligt und schikaniert. Das betrifft vor allem Muslime, Kinder von Stammesvölkern und sogenannte Dalits. Dalits wurden früher Unberührbare genannt. Sie stehen noch unterhalb des indischen Kastensystems, das die Gesellschaft hierarchisch ordnet. Die indische Verfassung verbietet eigentlich eine Diskriminierung aufgrund von Religion, Ethnie oder Kaste. Außerdem hat in Indien seit 4 Jahren jedes Kind das Recht auf Bildung. Der Studie von Human Rights Watch zufolge können die festgestellten Benachteiligungen aber dazu führen, dass Schüler gar nicht mehr zum Unterricht gehen und keinen Abschluss machen. In Somalia ist innerhalb weniger Stunden ein zweites Parlamentsmitglied getötet worden. Der Abgeordnete war am Morgen vor seinem Haus erschossen worden. Zu der Tat bekannte sich die radikal-islamische Terrorgruppe Al-Shabaab. Sie ist auch für einen Bombenanschlag gestern verantwortlich. Dabei war ein anderer Parlamentsabgeordneter getötet und ein weiterer verletzt worden. Die Al-Shabaab-Miliz kämpft seit Jahren gegen die Regierung in Somalia. Sie gehört zum Terrornetzwerk Al-Qaida, kontrolliert weite Teile des ostafrikanischen Landes und verübt immer wieder Anschläge. Somalia hat nach mehr als 20 Jahren Bürgerkrieg erst seit 2012 wieder eine international anerkannte Regierung. Eigentlich sollte im ostasiatischen Sultanat Brunei heute die Scharia eingeführt werden. Die Behörden haben den Start aber nach eigenen Angaben verschoben. Einen klaren Grund dafür nannten sie nicht. Beobachter glauben, dass die Verzögerung mit einem Besuch des Sultans in Singapur zusammenhängt und die Regierung abwarten will, bis er wieder zu Hause ist. Die Einführung der Scharia war von der UNO scharf kritisiert worden. Aber auch die sonst eher sultantreue Bevölkerung ist gegen die Pläne. Das islamische Rechtssystem sieht bei Ehebruch, Diebstahl oder Alkoholkonsum Strafen wie Steinigungen oder Amputationen vor. Verglichen mit Nachbarstaaten wie Indonesien und Malaysia wird der Islam in Brunei deutlich konservativer ausgelegt. Bis jetzt galt die Scharia nur im Familienrecht.
Wissensnachrichten.
Unsere ersten Vorfahren, also die Vorfahren des modernen Menschen, kamen aus Afrika. Da sind sich die Wissenschaftler ziemlich einig. Allerdings sind die Details noch etwas unklar. Wann zum Beispiel sind sie zum ersten Mal auf andere Kontinente ausgewandert und welche Route haben sie genommen? Dazu gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Erschienen sind die in der Fachzeitschrift PNAS und mein Kollege Michael Bödecker aus unserer Wissensnachrichtenredaktion hat sie sich angesehen. Michael, wann haben sich die ersten Menschen denn auf den Weg gemacht?
Ja, das war wahrscheinlich so ungefähr vor 130.000 Jahren, das besagt zumindest diese neue Studie. Und die Forscher sagen darin, die ersten Vorfahren sind schon sehr früh aus Afrika ausgewandert. Und zwar über eine südliche Route über die arabische Halbinsel und dann weiter Richtung Asien, Australien. Und später gab es dann außerdem wohl noch andere Auswanderungswellen Richtung Eurasien. Also die Auswanderung fand in mehreren Wellen statt. Die Theorie gab es auch schon, aber bisher sind viele Wissenschaftler davon ausgegangen, dass das Ganze deutlich später stattgefunden hat. Nämlich nicht vor 130.000 Jahren, sondern eher so vor 50.000 bis vor 75.000 Jahren.
Und wie kann man heute überhaupt herausfinden, wie die Menschen damals gewandert sind?
Also ganz allgemein läuft das in der Evolution so, die Menschen wandern in eine bestimmte Richtung aus und bilden dadurch eine neue Teilpopulation. Die ist dann genetisch isoliert von der ursprünglichen Population, kann sich also nicht mehr mit denen fortpflanzen, einfach weil eben diese Strecke dazwischen liegt. Und dann häufen sich Mutationen im Erbgut an, also einfach kleine zufällige Änderungen in der DNA. Und je länger jetzt zwei Populationen von Menschen voneinander getrennt sind, desto mehr von diesen kleinen Unterschieden in der DNA gibt es. Und die kann man sich auch bei heute lebenden Menschen noch anschauen und daraus Rückschlüsse ziehen. Das haben die Forscher gemacht und außerdem haben sie sich auch noch bestimmte Schädelknochen angeschaut.
Von den früheren Menschen jetzt zu anderen Verwandten des heutigen Menschen zum Affen. Die können einer neuen Studie zufolge rechnen. Was kann so ein Affe?
Ja, nicht so viel. Also vielleicht im Vergleich zu Menschen wäre das so das Niveau in der ersten Klasse in der Grundschule, aber immerhin.
Und wie haben die Forscher das rausgefunden?
Ja, die haben Experimente gemacht und haben den Affen, das waren drei Rhesusaffen, das Rechnen beigebracht. Die gehören zu den Makaken, so klingen die übrigens. Und diese Affen, die hatten bei sich im Käfig einen Touchscreen. Und da waren links und rechts auf dem Bildschirm Punkte zu sehen. Mal waren links mehr Punkte, mal waren rechts mehr Punkte. Die Affen durften dann eine der beiden Seiten auswählen und als Belohnung haben sie dann so viele Tropfen Flüssigkeit zu trinken bekommen, wie da Punkte zu sehen waren.
Das heißt also, sie haben sinnvollerweise immer die Seite ausgewählt, bei der es mehr Tropfen gab?
Ja, genau. Also nachdem sie das gelernt hatten, war dann klar, dann haben sie kapiert, mehr Punkte heißt mehr Belohnung. Und später, das war dann der Schritt, wo es abstrakter wurde, wurden dann diese Punkte durch abstrakte Symbole ersetzt. Und mit diesen Symbolen konnten sie dann auch rechnen, also zumindest addieren. Also wenn auf der linken Seite stand 3 plus 3 und auf der rechten Seite stand 9, dann haben sie sich meist für das Höhere von beiden entschieden, also in dem Fall für die 9, weil einfach 9 mehr ist als 3 plus 3.
Klar, ist ja 6. Rhesusaffen können rechnen, zumindest ein bisschen, das hätte man den Tieren vielleicht auf Anhieb gar nicht zugetraut. Aber wenn es dagegen um die eigenen Kinder geht, da gibt es nichts, was die nicht können, ist ja klar. Das meinen zumindest die meisten Eltern.
Ja, also Mütter überschätzen nämlich die Leistungen ihrer Kinder. Wie es in den Fächern Mathe und Deutsch aussieht, dazu gibt es jetzt eine Studie der Uni Basel. Die Wissenschaftler haben Mütter von über 1300 Kindern gebeten, zu beurteilen, wie deren Leistungen sind. Anschließend wurden die Kinder getestet und das Ergebnis: In Mathe wurden über 43% der Jungen und über 34% der Mädchen überschätzt. In Deutsch war das Verhältnis umgekehrt und damit liegen die Mütter mit ihren Schätzungen nicht nur falsch, sie verschätzen sich außerdem noch geschlechtsspezifisch.
Michael Bödecker war das. Vielen Dank.
Wetter.
Heute Nacht kann es nass werden. Schauer und einzelne Gewitter gibt es vor allem im Nordosten Deutschlands. Dazu 2 bis 12 Grad. Morgen wechseln sich Sonne und Wolken oft ab. In der Mitte Deutschlands bleibt es meistens trocken. Im Norden und Nordosten können auch mal kräftige Schauer runterkommen. Die Temperaturen erreichen morgen 11 Grad an der Ostsee. Im Südwesten klettern sie auf bis zu 23 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.